Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM. Heute Nachmittag, gleiche Stelle, gleiche Welle, wie immer, um diese Zeit die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und ja, heute sprechen wir über Mathematik, über einen Landeswettbewerb in Mathematik. Und dazu haben wir eingeladen meinen Studiogast und das ist die Hanna Neusler.
Hallo.
Hanna, herzlich willkommen hier bei uns im Radio heute Nachmittag. Und wir sprechen eine Stunde über Mathematik, über deine besonderen Fähigkeiten im Rechnen, über den Landeswettbewerb der Mathematik in Bayern, was man da so alles können muss und wie der überhaupt so abläuft. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr spannende Angelegenheit. Vielleicht vorweg, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzähl du in Kürze einfach ein bisschen was zu dir. Wo bist du auf der Schule, wie alt und alles, was du gehöre eben wissen sollten, was man über Hanna einfach wissen muss.
Okay. Und Okay, also ich, wie ihr schon gehört habt, bin ich Hanna Neuhössler. Ich wohne in der Nähe von Weißenhorn und gehe aufs Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn. Ich bin noch 15 Jahre alt und besuche die 10. Klasse im Gymnasium. Mhm. Genau, ich habe eben in den letzten beiden Jahren beim Landeswettbewerb Mathematik Bayern mitgemacht und das ist auch das Hauptthema heute.
Mhm. Wenn man beim Landeswettbewerb für Mathematik mitmacht, kann man davon ausgehen, dass man auch sehr gut in Mathe ist. Wann hast du dein Talent irgendwie festgestellt oder wurde festgestellt, dass du eine sehr gute Mathematikerin bist?
Okay, also in der 6. Klasse wurde bei uns mal in der Schule ein kleinerer Wettbewerb vorgestellt. Der hieß damals FÜMO. Das ging von Fürth aus, so eine Mathematik-Olympiade war das. Und da habe ich mitgemacht und habe dann auch gemerkt, dass mir das Spaß macht, Sachen zu beweisen oder auch länger an Sachen herumzuknobeln und auszuprobieren, was denn stimmt. Und genau daher.
Mhm. Bist du jetzt auch vielleicht gut dann im Rätsel lösen oder es gibt ja solche Intelligenzaufgaben, wo dann Zahlen folgen und lösen
muss.
Ist das auch Bestandteil von Fähigkeit in Mathematik und von Talent oder ist das wieder was ganz anderes?
Das hängt schon damit zusammen. Ganz wichtig ist halt bei solchen Aufgaben auch mal aus dem Kasten oder aus der Box sozusagen rauszudenken, andere Logiken versuchen, wenn es jetzt mit dem nicht klappt, dann versucht man vielleicht mal den Weg, aber klar, so Rätsel lösen gehört da auch ein bisschen dazu. Mhm. Also das kann man schon sagen.
Und das ist auf jeden Fall ein Talent, das man irgendwie angeboren hat. Und ja, entweder man hat es oder man hat es nicht wahrscheinlich.
Ja, ich denke, man kann sich das auch aneignen jetzt. Wenn man irgendwie viele Beweise durchliest oder so, entwickelt man da auch irgendein Gefühl, wie man das machen muss. Und
würdest du sagen, dass man auch mit Talent und dann gezieltem Training, dass man bestimmte Aufgaben oder so angeht, das auf jeden Fall bessern oder auch trainieren kann?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ich will nur denjenigen, die jetzt denken, ich bin kein Talent und sind dann vielleicht gleich deprimiert, die Sorge nehmen oder beziehungsweise auch vielleicht die Option irgendwo, dass man doch auch mit Training in die Richtung sich auch zumindest optimieren, verbessern kann.
Ja klar, mit jeder Aufgabe, die man löst, jetzt auch beim Landeswettbewerb zum Beispiel, oder wenn man sich in irgendwelche Bücher einliest, es kommt meistens ein Bestandteil von einem Beweis vor, der in irgendeinem Buch steht oder so. Also allgemein kann man da schon auch durch Trainieren viel erreichen.
Landeswettbewerb, vielleicht einfach wollen wir ein bisschen überlegen oder beziehungsweise einfach erklären, wer ist jetzt dort Veranstalter, wie ist das Ganze, gibt es das jetzt nur in Bayern, du hast gesagt, du hast in Bayern mitgemacht, gibt es das in Baden-Württemberg, gibt es das auf Bundesebene, also wie ist das alles organisiert, wer veranstaltet, wer lädt ein und gibt es das nur in Deutschland oder gibt es auch in anderen Ländern, wie muss man sich denn so alles vorstellen, also wie ist das?
Also ich komme ja aus Bayern und der Landeswettbewerb Mathematik Bayern ist eben an alle Schülerinnen und Schüler gerichtet, die in Bayern wohnen und in Bayern auch zur Schule gehen, eben auf Gymnasium oder Realschule einschließlich Klassenstufe 10. Veranstaltet wird der vom Bayerischen Kultusministerium und ist eben für besonders motivierte oder auch allgemein Schüler da, die sich an solche Aufgaben mal herantasten wollen oder das probieren wollen.
Gäbe es aber in Baden-Württemberg, jetzt wenn Schüler aus Baden-Württemberg zuhören, in ähnlicher Form oder gleiche Form auch?
Ich denke schon.
Und in anderen Bundesländern wahrscheinlich auch.
Genau. Es gibt auch einen bundesübergreifenden Mathematikwettbewerb, also in ganz Deutschland. Da ist dann der Bundeswettbewerb Mathematik. Der hat da ein bisschen höheres Niveau, aber ist eigentlich auch machbar.
Und diejenigen, die jetzt zum Beispiel beim Landeswettbewerb gewonnen haben, wie du, könnten dann, sind auch qualifiziert am Bundeswettbewerb mitmachen. Ist das dann quasi eine Qualifikationsstufe oder Voraussetzung?
Nein, Bundeswettbewerb ist ganz abgetrennt vom Landeswettbewerb. Also die haben miteinander nichts zu tun. Klar, wer schon mal beim Landeswettbewerb mitgemacht hat, weiß, wie das so ungefähr abläuft und hat schon Erfahrung für den Bundeswettbewerb. Aber man kann auch am Bundeswettbewerb mitmachen und nicht am Landeswettbewerb gewonnen oder teilgenommen zu haben.
Ja, ich hatte gerade so das Modell vielleicht von Jugend musiziert oder sowas im Kopf, wo man ja sich über einen Landeswettbewerb dann quasi weiterqualifiziert.
Okay. Das ist
ganz anders. Genau. Hier ist es sind es zwei verschiedene Paar Dinge, zwei verschiedene Institutionen, die das veranstalten. Und ja, auf jeden Fall, wenn man in Bayern wohnt, darf man da mitmachen. Und wenn man jetzt dort zur Schule geht, und wenn man jetzt hier in Baden-Württemberg wohnt und zur Schule geht, macht man nicht in Bayern, sondern in Baden-Württemberg.
Genau.
Das ist also so klar geregelt. Mhm. Ja, wie oft wird dieser Landeswettbewerb veranstaltet? Ist das nur einmal im Jahr? Oder?
Der Landeswettbewerb besteht aus zwei Runden und die Aufgaben, also an der ersten Runde kann jeder teilnehmen. Die Aufgaben werden am ersten Schultag nach den Sommerferien veröffentlicht im Internet und in den Schulen gibt es meistens auch Aushänge. Also das ist, dieses Jahr wäre das dann der Dienstag nach den Sommerferien. Und wenn man hat eben 9 Wochen Zeit, die erste Runde zu bearbeiten, schickt die dann ein und vor den Weihnachtsferien bekommt man dann Rückmeldung. Wenn man eben weitergekommen ist, dann bekommt man die Aufgaben der zweiten Runde, aber die dürfen nicht an die dritte weitergegeben werden. Also, dass nur ein bestimmter Teil an der zweiten Runde teilnehmen darf.
Also zunächst mal, ihr kriegt die Aufgaben in die Schule und dann kann man die bearbeiten und einschicken.
Genau.
Wobei dann natürlich die Fragestellung ist, wer kontrolliert, ob man die auch wirklich selber löst oder nicht zum Beispiel den Computer bemüht. Also theoretisch könntest du, wenn du jetzt zu Hause die ja bearbeitest, dann, oder ich weiß nicht, bekommt man sie mit nach Hause oder muss das dann im Unterricht beobachtet von Lehrern gemacht werden?
Nein, man kann die über 9 Wochen eben den Zeitraum lösen, aber es sind meistens Aufgaben, wo nichts dazu man im Internet findet oder so, also Beweisaufgaben, wo man vielleicht Teilbeweise findet, aber auf die Idee oder so kommt man schon selber.
Gut, das heißt, es ist nicht, dass da jetzt steht, rechne mir, was weiß ich, die Wurzel aus 900 oder irgendwas quadriere das und das möglichst schnell oder irgendwie in der Form, sondern es ist eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit, könnte man sagen, wo man mit Intelligenz und mit irgendwo dem Erarbeiten von Lösungsstrategien irgendein Ergebnis dann errechnet sozusagen.
Genau, also da steht dann Beweise, dass dies und dies gilt oder es gibt auch, also es gibt zwei Arten von Aufgaben eigentlich. Einmal geometrische Aufgaben, da wird dann eben eine Zeichnung da und dann soll man beweisen, dass die und die Strecke parallel sind. Oder man soll einen bestimmten Winkel ausrechnen und dann muss man eben genau für den konkreten Fall schauen, wie man das macht.
Ja, man muss aber wahrscheinlich unterschreiben, dass man die Aufgabe dann allein gelöst hat.
Genau.
Jetzt nicht den Mathematikprofessor aus der Nachbarschaft dann bemüht hat, sondern dass man eben dann das auch selber zu Wege gebracht hat. Das muss man dann schon. Aber entscheidend, man findet nicht im Internet und man kann auch jetzt nicht, was weiß ich, in den Computer eingeben, sondern man muss wirklich neue Wege irgendwo ausdenken oder denken, wo man wirklich Eigenleistung bringen muss.
Genau, also im Computer eingeben, es gibt im Computer so Zeichenprogramme, gerade für geometrische Aufgaben, wo dann zum Beispiel gefragt wird, wenn sich der Punkt E auf der Linie verschiebt, wie verschiebt sich die Gerade dann? Man kann das dann schon am Computer rausfinden, wie sich die Gerade schiebt, aber die Lösung ist in dem Fall nicht die Lösung, sondern man muss einen lückenlosen Beweis eben haben, warum sich diese Gerade so verschiebt. Also die Lösung kann man rausfinden, aber den Weg zur Lösung, das ist das Entscheidende eigentlich.
Was du gerade beschreibst, ist, dass jeder Einzelne dann irgendwo nach Hause geht und irgendwo dann die Chance hat, das Thema zu bearbeiten. Das heißt, man reicht nachher schriftlich ein Unterlagenpaket ein. Und das heißt, das ist ein Einzelwettbewerb. Das heißt, es gibt nicht sowas wie ein Team oder gibt es auch Teamwettbewerbe, wo man sagen kann, die Klasse 10 zum Beispiel, so eben war Schulklasse hier im Radio und könnten die auch gemeinsam dann antreten an Wettbewerb? Gibt es also auch Klassen- oder Gruppenwettbewerbe, okay, oder ist es immer eine Einzelperson?
Also der Wettbewerb besteht ja aus 2 Runden und in der ersten Runde ist Gruppenarbeit zugelassen. Es werden, glaube ich, aber nur bis 4 Schüler pro Gruppe erlaubt. Mhm. Es kann auch sein 3. Ich weiß es nicht genau. Also in der ersten Runde darf man in Gruppen arbeiten, in der zweiten Runde muss man dann aber alleine arbeiten.
Ja, und diese zweite Phase ist dann auch, dass man die Arbeiten wieder mit nach Hause bekommt.
Genau.
Das heißt, du bekommst, wie du gesagt hast, dann einen Bescheid. Das heißt, du kriegst dann ein Mail oder Post, wo drin steht, du bist unter den besten, ich weiß nicht, 20 oder 100 und dann darfst du weitermachen.
Genau, das sind zur zweiten Runde waren meistens so noch 600 bis 1000 Schüler zugelassen.
Oha. Mhm.
Und die bekommt man eben auch nach Hause. Mhm. Meistens sind die Aufgaben dann ein bisschen kniffliger in der zweiten Runde, aber sie sind eigentlich schon machbar.
Mhm. Weil du sagst 600 bis 1000, hast du eine Ahnung, wie viele dann in ganz Bayern sich bei so einem Wettbewerb melden oder beteiligen? Sind das jetzt dann 10.000 Schüler oder wie viel,
also
wie viel machen damit?
Ich glaube, dass es in, also dieses Jahr gab es einen Teilnahmerekord, das weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Es waren auf jeden Fall über 1000 Schüler, die mitgemacht haben.
Das ist schon eine ganz schöne Zahl. Also
genau,
für viele mathematisch interessierte Begabte schon, ja, schon mal eine Leistung oder schon mal sehr, sehr viel, finde ich.
Genau.
Wie viele Schüler hat es denn in Bayern insgesamt? Weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht,
nee,
oder?
Nee, das
aber
weiß ich nicht.
Nehmen wir mal an. Naja, also auf jeden Fall natürlich mehr, aber schon eine Quote, die ich schon eigentlich sehr, sehr erstaunlich finde.
Ja.
Und du hast nebenbei in so einem Nebensatz gesagt, es geht bis zur 10. Klasse kann man teilnehmen.
Ist genau.
Das so? Ja, das heißt,
einschließlich 10.
Einschließlich. Warum gerade dann bis 10.? Ich meine, man hat ja auch noch in der 11. und in der 12. vielleicht Interesse, sich zu beteiligen. Gibt es einen bestimmten Grund, dass das dann bis zur 10. eingeschränkt ist?
Also die Aufgaben sind, also Landeswettbewerb ist ja schon sozusagen eine Unterstufe vom Bundeswettbewerb.
Mhm.
Und der Landeswettbewerb macht bewusst ein bisschen einfachere Aufgaben, dass eben auch 8-, 9- und 10-Klässler sozusagen eine Chance haben.
Mhm.
Wenn man ab der 10. oder mit in der 11., 12. oder auch drüber wo mitmachen möchte, dafür ist dann der Bundeswettbewerb da, der eben schwierigere Aufgaben
zur Verfügung stellt oder
genau,
eben, ja, anbietet. Ja, ach so. Das heißt, das eine könnte man sagen, ist sozusagen erst ja der Unterbau oder wie soll man sagen.
Ja, genau.
Der,
so.
Und dann, wenn sich das, wenn man Spaß dran hat oder auch anstelle sehr gut irgendwo zurande gekommen ist oder gut abgeschnitten hat, dass man dann auf der Bundesebene antritt. Und das ist, was du ja eigentlich dann auch vorhast.
Genau, ich habe vor, nächstes Jahr den Bundeswettbewerb zu bearbeiten.
Okay. Bis 10. Klasse, ich glaube, das hast du vorhin schon mal gesagt, aber einfach nochmal nachgefragt, was ist dann das Mindestalter, das man haben muss? Ab der wievielten Klasse oder ab welchem Alter darf man sich beteiligen?
Ab der 5. Klasse eben, Realschule oder Gymnasium. Aber meistens sind die Aufgaben für die 5. Klassen zu schwer. Also es gibt immer ein paar Siebtklässler, die mitmachen. 10 vielleicht, aber der Hauptteil ist schon 8, 9 Klässler und ein paar 10 Klässler.
Mhm. Und die bekommen dann alle die gleichen Aufgaben?
Genau. Mhm. Es gibt die Aufgabe 1, also es gibt in der ersten Runde gibt's insgesamt 6 Aufgaben und man darf sich 4 Aufgaben raussuchen und muss die bearbeiten. Und in der zweiten Runde gibt's 4 Aufgaben und man muss sich 3 Aufgaben raussuchen zum Bearbeiten.
Mhm.
Und in der ersten Runde gibt's die Aufgabe 1. Und die Aufgabe 1 ist die einfachste und die darf nicht von 10 Klässlern bearbeitet werden.
Ah ja, das heißt, eine gewisse Differenzierung ist ja schon dabei.
Genau.
Ich meine, wenn man das so anschaut, eine Mathematik zwischen einer 5. Klasse und einer 10. oder gar 11. und 12., das sind ja riesige Know-how-Unterschiede.
Ja, genau, also ein paar Siebtklässler, aber 6. und 5. Klasse sind, glaub kaum, die sich daran versuchen.
Ja, gerade, ich meine, wenn ich überlege, was man so in den Jahren 9., 10. so erlernt, auch grafisch,
ja,
Normalparabel oder dann
klar,
das Ableiten, das Differenzieren, das sind ja Dinge, der Fünftklässler hat noch nicht mehr wahrscheinlich Dreisatzrechnung. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber die Unterschiede sind ja schon eklatant. Das heißt, da muss man ja schon auch in der Bewertung oder in der Form irgendwo
einfach... Ja, ich habe ja auch 9. und 10. mitgemacht und 10. hatte ich jetzt schon auch das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen schneller lief, weil ich eben schon mehr weiß, so von bestimmten Sätzen aus der Schule oder so.
Ja, also insofern ist man 9.10., also wenn man eben später mit dem meisten Know-how, aber doch eben noch in der Altersklasse oder in der Toleranz, noch eben in der 10. ist, auf jeden Fall, sagen wir, mit den besten Chancen eigentlich.
Genau.
Dabei, weil man einfach schon mehr Know-how hat, dann damit zum Annehmen. Weil hast du echt ein Einzel-Abi, Mathematik irgendwie Note oder was?
Muss jetzt nicht eine bestimmte Note in Mathematik haben, aber dieses Jahr habe ich die Einzel erreicht.
Ja, also auf jeden Fall, dann ja, bist du schon auch so in dem Praktischen oder in dem, was dann Klausuren angeht, da in Mathe sehr, sehr gut.
Genau.
Ja, gut. Also du hast vorher gesagt, es gibt auf jeden Fall verschiedene Aufgaben und es gibt da jetzt einfach verschiedene Themenstellungen. Vielleicht sollen wir da mal ein bisschen reingucken, wie so konkret jetzt also eine Aufgabe ausschaut. Ich meine, jeder erinnert sich vielleicht noch an so Mathematikarbeiten, wo dann irgendwie dran steht, rechnen Sie die Grundfläche, rechnen Sie das und das und das und leiten Sie dies ab und berechnen Sie noch an die Steigerung und die Schnittmenge, irgendwas. In irgendeiner Form, so sieht eine typische Matheaufgabe meines Erinnerns noch an die Schulzeit aus.
Genau.
Erklär mal, was da jetzt auf den Tisch kommt. Dann wird gesagt, es ist jetzt, wo man viel Eigenarbeiten muss, wo man jetzt nicht rechnen muss.
Genau.
Erklär mal, wie man sich das dann vorstellen muss.
Die Aufgaben sind Aufgaben, wo man mit 3- bis 6-seitigen Beweisen eben beweisen muss. Es werden Aufgaben gestellt, wo zum Beispiel steht, also es gibt auf jeden Fall einmal geometrische Beweise und einmal zahlentheoretische Beweise. Es ist meistens so halb-halb. Es gibt 3 Aufgaben, wo eben eine Zeichnung ist oder man mit Dreiecken arbeiten muss und zeigen zum Beispiel, dass wenn man jetzt eine konkrete Figur hat, dass 2 Dreiecke kongruent sind oder so. Und bei zahlentheoretischen Beweisen muss man zum Beispiel beweisen, da habe ich jetzt mal einen Beweis rausgesucht, der jetzt zwar nicht in dem Landeswettbewerb vorkam, aber der so mal eine kleine Art ist, wie man so eine Aufgabe stellen kann. Und zwar, man soll zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Das ist so auch ein bekannter Beweis. Wenn du willst, kann ich den mal kurz
erklären. Ja, gerne, selbstverständlich gerne.
Genau, also man soll eben zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Von den Zuhörern weiß vielleicht nicht jeder, was eine Primzahl ist.
Also erklären wir einfach mal,
das
ist ja schon mit dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen länger her, dass in die Schule verlassen
ja, also eine Primzahl ist eine Zahl, die sich durch sich selber teilen lässt oder durch 1. Also zum Beispiel jetzt 11, die hat nur den Teiler 1 und den Teiler 11. Okay, eine Lösungsstrategie, wie man jetzt die Aufgabe zeige, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, lösen kann, ist zum Beispiel mit einem Widerspruchsbeweis. Ein Widerspruchsbeweis heißt, dass man die Aufgabe durch einen Widerspruch beweist. In dem Fall nehmen wir jetzt an, wir wollen zeigen, dass es endlich viele Primzahlen gibt. Und da wir das aber nicht zeigen können, auf die Art gilt dann, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Also wenn es endlich viele Primzahlen gibt, dann müsste es ja eine größte Primzahl sozusagen geben. Und die bezeichnen wir jetzt mal mit n.
Okay.
Also n ist unsere größte Primzahl. Also haben wir Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13 und ganz viele dazwischen und dann n. Jetzt was, wo man eben draufkommen muss, wo man eben systematisch probieren muss. Und zwar, man bekommt nämlich immer eine neue Primzahl, wenn man alle bisherigen Primzahlen multipliziert und 1 addiert. Also wenn wir jetzt wissen, 2 und 3 ist eine Primzahl, dann rechnen wir 2 mal 3 plus 1. 2 mal 3 ist 6, plus 1 ist 7, das heißt 7 ist auch eine Primzahl. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass 2, 3 und 5 eine Primzahl ist, dann rechnen wir eben 2 mal 3 mal 5 plus 1 und 2 mal 3 ist 6, mal 5 ist 30, plus 1 ist dann 31. Und 31 ist eben auch eine Primzahl. Also dieses Muster gilt immer. Man multipliziert die Primzahlen und addiert sie mit 1 und dann hat man eine neue Primzahl. Und wir haben ja angegeben, dass n unsere größte Primzahl ist. Das heißt, wir rechnen, wenn wir zeigen wollen, dass es eine noch größere Primzahl gibt, dass wir 2 mal 3 mal 7 mal ganz viele dazwischen mal n, weil n ist ja unsere größte Primzahl, und rechnen das plus 1. Weil man so ja immer neue Primzahlen errechnet. Und aus dieser Rechnung ergibt sich ja eine Primzahl, die größer n ist, da wir am Schluss plus 1 rechnen. Und das Produkt von 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 und alle dazwischen mal n ist ja auch schon größer als n. Und damit haben wir eben Widerspruch zur Annahme, dass es immer noch größere Primzahlen gibt. Und es gibt also unendlich viele Primzahlen. Und das, vielleicht hat der eine oder andere von euch den Beweis schon gekannt. Der heißt Satz von Euklid. Das war ein griechischer Mathematiker um 300 vor Christus, der den eben als erster bewiesen aufgeschrieben hat.
Also in der Form wäre jetzt eine Beweisführung zu treffen. Das heißt, man muss da wirklich so einen kurzen, eigentlich eine wissenschaftliche Abhandlung fast schreiben,
genau,
wo man dann zeigt, weil das so ist, da ist es so und damit letztendlich ist es bewiesen, dass jetzt ein Widerspruch oder beziehungsweise einfach...
Ja, man muss eben aufpassen, dass man nichts auslässt und dass selbst auch der Korrekteur nichts missverstehen kann.
Ja. Aha, also das sind jedenfalls gerade, ja, wie du auch gesagt hast, weil ich überlege gerade mal Fünftklässler Primzahlen, ich weiß gar nicht, ob man Fünfte, war das schon?
Ich glaube noch nicht.
Ja, also da wäre jetzt zum Beispiel jemand in der fünften Klasse auch schon natürlich sehr, sagen wir mal, im Nachteil, wenn er jetzt genau, so diesen Beweis führen müsste. Ich glaube kaum, dass ein Fünftklässler jetzt an der Stelle diesen, ja, verstehen oder schon nachvollziehen
kann. Ja, genau. Also
das dann sehr
die Aufgabe könnte jetzt sozusagen ein Teilbeweis für eine Aufgabe vom Landeswettbewerb sein, wo man eben irgendwas zeigen muss und mit Hilfe dieses Beweises kommt man da eben dann den Schritt zur Lösung näher.
Ja, das heißt, das wäre jetzt, ja gut, ich überlege gerade, also das eine war die grafische Geometrie,
genau,
und das andere war das Thema Algebra.
Genau.
Diese Beweisführung ist jetzt eher aus dem Algebra, weniger aus dem grafischen.
Genau, das war jetzt mit Zahlen eben, Zahlenbeweise.
Ja, und was wäre jetzt ein Beispiel, zum Beispiel so, was aus der Darstellung oder aus der geometrischen irgendwo Schiene irgendwo stammen würde? Was wäre da?
Ja,
zum
also
Beispiel?
Ganz bekannte Beweise oder ganz Aufgaben, die oft eben drankommen, sind Aufgaben zu irgendwelchen Dreiecken. Wenn man jetzt zeigt, man soll zeigen, dass, also ein Dreieck hat ja immer einen Schwerpunkt. Das heißt, wenn man ein Dreieck hat und es auf einem Stift balancieren möchte, ist es im Gleichgewicht, hat jedes Dreieck. Und ein Innenkreismittelpunkt, das ist jetzt ein Punkt, in den man eben einsticht, wenn man mit dem Zirkel den Kreis rumzieht, ergibt, schneidet oder läuft der Kreis genau an der Linie von jeder Seite vom Dreieck vorbei. Und eine Aufgabe war, glaub mal, dass man eben zeigen sollte, dass der Schwerpunkt und der Innenkreismittelpunkt, wenn man dadurch eine Gerade zieht, dass sie genau nur dann parallel zur Grundlinie des Dreiecks ist, wenn gilt, dass eine Seite doppelt so groß ist wie die anderen beiden Seiten zusammen.
Das ist also schon relativ komplex.
Genau, solche Aufgaben sind es. Wo muss ich eben zuerst mal die Sachverhalte in Zeichnungen oder Diagrammen aufschreibt, weil Veranschaulichen hilft da einfach ganz arg.
Das heißt, man muss da schon eine sehr gute bildliche Vorstellung auch irgendwo von dem
genau
haben, weil das sind ja eher so Raumelemente und wie was sich irgendwo dann trifft, durchdringt oder schneidet oder das muss man einfach sich dann skizzieren oder einfach gut vorstellen können. Also nicht ganz einfach.
Genau.
Das heißt, in den Aufgaben von diesen Prüfungen sind genau solche, wie wir es jetzt beschrieben haben. Darüber hinaus noch irgendwie, auch noch speziell irgendwelche anderen Formen von, ja, wo man irgendwo mit Logik oder irgendwie mit irgendwie sonstigen arbeiten muss, oder?
Also das waren eigentlich die Aufgaben von dem Landeswettbewerb so grob zusammengefasst.
Ja.
Es gibt jetzt noch von anderen so mathematische Spiele oder Rätsel gibt es auch, die aber jetzt nichts mit dem Landeswettbewerb
zu
tun
so
haben.
Ach so, ah ja. Das heißt, es gibt neben diesem Wettbewerb auch noch andere
Mathe-Wettbewerbe.
Das sind jetzt nicht alles Landeswettbewerb, der als solcher ausgeschrieben ist, sondern es gibt auch weitere
Mathematik-Schulwettbewerbe
oder
darüber
hinaus.
Wenn man eben dann in der zweiten Runde von dem Landeswettbewerb unter die 60 Besten in Bayern kommt, darf man eben zu einem Seminar in die Osterferien, in den Osterferien gehen. Das wird alles gesponsert, also man hat sozusagen keinen Kostenaufwand. Und da war ich mal auf einem Seminar, da wurden eben auch viele mathematische Spiele oder Rätsel in Form von zum Beispiel jetzt Mannschaftswettbewerben, da gab es das Spiel Matheboy, wo man eben eine bestimmte Zeit hatte, in der Gruppe zu 10 Aufgaben zu lösen. Sagt man dann 12 Beweisaufgaben oder so gegeben. Mhm. Und danach trifft man sich eben mit einer anderen Gruppe, die genau dieselben Aufgaben hatte, vor einer Jury und muss die eben nacheinander vorstellen. Und man schafft in der Zeit nicht eben alle Beweise zu finden. Man muss eben versuchen, mit Strategie zu versuchen, dass die andere Mannschaft eben genau diese Aufgaben vorstellen muss, die man selber nicht hat.
Hanna, ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Musikbreak.
Ja.
Und sind dann in 3 Minuten wieder da mit dem Thema Landesverb, Mathematik oder einfach das Thema Mathematik. Und genau. Ja, 3 Minuten sind wir wieder zurück.
Willkommen zurück bei der Plattform auf Radio Free FM. Heute erzähle ich, Hanna Neuhössler, was über das Thema Mathematik, speziell zum Landeswettbewerb Mathematik Bayern.
Genau, und wir haben gerade über ein Seminar gesprochen.
Genau.
Hanna, da hast du jetzt über einen Wettbewerb gesprochen, das war das Mathe-Boy. Da wollte ich nochmal nachfragen, also warum heißt es Mathe-Boy?
Das ist genau? Einfach der spezielle Name von diesen.
Ja.
Das ist eben so ein mathematisches Spiel und Rätsel.
Mhm. Aber eben nebenbei nicht geschrieben wie Boy, wie Junge, sondern
mit J.
Also hat nichts mit Boy, mit Junge zu tun.
Nee.
Das heißt einfach so. Aber genau. Das ist dann, ist das auch vielleicht, sind das komplexe Aufgaben in der Form, wie man sie auch manchmal in so Rätselbüchern dann irgendwo findet?
Das sind komplexe Aufgaben oder eben auch vereinfachte Aufgaben, die im Landeswettbewerb gestellt werden können.
Ja.
Also ich habe ja vorher über den Beweis gesprochen, dass es man zeigen soll, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Also das könnte jetzt zum Beispiel eine Aufgabe sein. Mhm. Man würde dann eben selber versuchen, draufzukommen, weil in der Zeit, wenn man die bearbeitet, ist natürlich kein Handy und nichts erlaubt, dass man nicht irgendwie nur im Internet nachschauen kann, wie das funktioniert.
Das heißt, was man hier nochmal unterscheiden muss, bei dem Landeswettbewerb, bei dem Einreichen arbeitet man zu Hause. Hier,
genau.
Aber wenn du da eingeladen wirst, weil du unter den 60 Besten warst,
genau.
Da bist du in einem Seminar. Und
genau.
Bei dem Seminar, mehr oder weniger, sind alle anderen mit im Raum. Und dann hat man eine bestimmte
genau.
Zeit.
Aber
und dann
das
wird
ist,
ähnlich wie bei einer Klausur dann einfach gearbeitet.
Ja, das ist dann eher so wie im Sportunterricht, im Sportspiel.
Ja.
Macht man da halt dieses Mathe-Spiel.
Okay. Mhm. Und ist aber jetzt nicht nur bierernst, dass da jetzt alle, was weiß ich, mit verkniffenen Gesichtern sitzen und da
nein,
rechnen.
Nein,
es ist schon,
ist
auch
schon
ein bisschen,
spaßig. Ja. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Seminar hat auch Freizeit. Wir haben mal die Universität in Würzburg eben besucht und es waren auch ein paar Vorträge da. Abends haben wir immer Mafia gespielt. Das war so ein ähnliches Spiel wie Werwolf, also so Gruppenspiel, wo jeder einen bestimmten Charakter hat und dann halt.
Oh ja.
Also es sind schon alles normale Leute, kann man sagen, die jetzt auch Spaß haben und alles.
Ja. Und weil ich dann mal nachfragen wollte, also jetzt zum Beispiel gibt es ja so Rätselbücher in den Läden, wo dann auch, wo man so um die Ecke rumdenken muss,
genau.
Wie es dann heißt. Kann man sich in der Weise das auch vorstellen? Sind das auch solche Aufgaben, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller?
Ja, also es ist bestimmt ein Teil drin, wo man mal kurz um die Ecke denken muss und eben einen anderen Weg einschlagen muss, weil man sieht, mit der Lösungsidee, mit der man die Aufgabe jetzt lösen wollte, hat es nicht so geklappt.
Ja, umgekehrt als Training oder so für dich, just for fun, hast du auch solche Bücher zu Hause im Schrank stehen, die du dann
Ja, klar, also Rätseln mache ich ganz gerne.
Ja, das heißt, zu Hause bei dir gibt es viele Rätselbücher und viele solche, solche Bücher, wo man dann einfach auch sich da üben kann oder einfach, wenn man Freude dran hat, dann auch viel Zeit investieren kann.
Ja, genau.
Wie viel deiner Freizeit investierst du dann in Mathematik? Oder?
Also es kommt schon ein bisschen was zusammen, was ich jetzt für Mathe als Freizeit so verwende. Aber hauptsächlich verwende ich eben, wenn ich Mathe in meiner Freizeit mache, eben um jetzt für einen Landeswettbewerb irgendwelche Aufgaben zu lösen oder auch von Wettbewerben, die jetzt nicht für meine Klassenstufe gedacht sind, zum Beispiel 5. oder 6. Klasse, da halt kurz eine Aufgabe durchzulesen und halt auf die Lösungsidee zu kommen.
Ja. Und man entwickelt ja wahrscheinlich mit einer gewissen Erfahrung über die Jahre dann auch einfach eine gewisse ein Feeling oder so irgendwo, dass man schon ein Gespür oder ein Gespür hat und dann einfach wahrscheinlich auch schneller und einfach irgendwo dann besser auf einen Lösungsweg kommt. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ich dir jetzt irgendein Rätselbuch in die Hand drücke, dann würdest du das wahrscheinlich sehr schnell, sehr viel schneller lösen können als ich oder als jemand.
Ja, es kommt immer auf die Aufgabenart jetzt an und so, aber man ist da vielleicht schon ein bisschen anderen Leuten voraus.
Mhm. Ja, und bei dem Seminar gibt es nachher aber dann nur, was weiß ich, Teilnahmebescheinigung. Da gibt es jetzt nicht irgendwie dann auch nochmal ersten, zweiten, dritten Platz oder so.
Ah, nein, nein. Das sind eben dann die 60 Besten in Bayern und
ja.
Das bleibt dann so bei der Rangfolge.
Genau. So, aber bei dem Wettbewerb, den, wenn wir nochmal zurückkommen, bei dem Landeswettbewerb, da gibt es dann auch einen ersten Platz, einen zweiten Platz und da gibt es dann wirklich irgendwie eine Urkunde dann auch, dass
man... Genau, wenn man in der ersten Runde gibt es eben erste, zweite und dritte Plätze, bekommt Urkunden und in der zweiten Runde eben auch.
Mhm. Und du hast schon mal gewonnen.
Genau, ich habe 2018 habe ich eben in der ersten Runde mitgemacht und in der zweiten Runde. Und da bin ich dann unter den 60 Besten in Bayern gekommen. In der zweiten Runde hatte ich damals sogar 12 von maximal 12 Punkten erreicht.
Besser also, geht nicht. Das heißt, du warst in Bayern die Beste, sage ich jetzt mal.
Genau, ich war, also es haben bestimmt mehrere 12 Punkte erreicht, aber es
war
genau
besser.
Zu diesen Aufgabentypen hat dem Korrekteur meine Lösung gut gefallen.
Das ist doch super. Und da gibt es dann irgendwie nachher auch eine schöne Urkunde, wo dann steht, Hanna Neusler
genau.
hat den Wettbewerb, Landeswettbewerb, Mathematik gewonnen oder das
genau.
Ergebnis erzielt und das bekommt erreicht, überreicht und darf sich dann darauf freuen.
Genau,
aha.
So ist das.
Ja, mit dem, was man da jetzt irgendwo macht, kann man jetzt irgendwo dann wahrscheinlich auch in der Schule nachher irgendwo Mathe-Klausuren dann irgendwo besser oder hat es keinen Einfluss,
ja,
ist es anders irgendwo?
Doch, klar, man denkt jetzt bei manchmal Mathe-Schulaufgaben kommen auch ein paar kniffligere Aufgaben dran und da weiß man dann schon, wie man vorgeht, also erstmal alles genau aufschreiben und kurz überlegen und dann ist man da vielleicht schon Leuten jetzt voraus, die jetzt nicht sowas gemacht haben, weiß man schon, wie man rechnen muss, damit das passt.
Ja. Gibt es dann auch, sag mal, irgendwelche Dinge, wo man mit irgendwelchen Training oder irgendeine Form, mit irgendwelchen speziellen, was man hinzugelernt hat, vielleicht auch ein Seminar, vielleicht irgendwo dann einfach auch Kompetenz irgendwie erlangt, dann die ein Schüler, der normal seinen Unterricht besucht, nicht irgendwo hat? Also irgendwelche speziellen Tricks oder Vorgehensweisen?
Damals auf dem Seminar hatten wir einen Vortrag von dem damaligen Kopfrechenweltmeister, der kommt nämlich aus Deutschland.
Ja.
Und der hat uns dann auch Rechentricks zum schnelleren Rechnen beigebracht.
Kopfrechnen wohlgemerkt?
Also genau.
Genau, nicht Taschenrechner, das genau. Was die meisten Leute heute tun. Ja.
Also ein ganz bekannter Trick ist das Quadrieren von 5er Quadratzahlen. Also das sind zum Beispiel, wenn man jetzt 35 quadrieren will, 75, 95, da gibt es einen einfachen Trick, wie man das ohne Taschenrechner schnell hinbekommt. Und
den
kann ich kurz erklären, ja.
Ja, also nochmal, einfach die Aufgabenstellung ist, rechne, sagst du mal ganz kurz.
Rechne 35 zum Quadrat im Kopf.
Ja.
Also
okay.
35 mal 35.
Genau, okay.
Okay, also die Zahl 35 besteht ja aus zwei Ziffern, der Zahl 3 und der Zahl 5. Ganz am Anfang nehmen wir jetzt die Zahl 3 und multiplizieren die mit ihrem Nachfolger. Also der Nachfolger von der Zahl 3 ist die Zahl 4. Also rechnen wir 3 mal 4.
Mhm.
Das ist 12. Und dann hängen wir einfach nur noch 25 hinten hin. Das heißt, wir wären bei 1225, also bei 1225. Und das ist das Quadrat von 35.
Das klingt jetzt relativ einfach.
Genau, das können wir jetzt mit 75 zum Quadrat noch ausprobieren.
Ja.
Da rechnen wir dann eben... 75 besteht aus den Ziffern 7 und 5.
Mhm.
Also 7 mal 8, weil 8 ja der Nachfolger von der Zahl 7 ist.
Ja.
7 mal 8 ist 56. Dann hängen wir die 25 hinten hin. Und dann wären wir bei 5625.
Und das ist schneller gerechnet als so manchmal mit dem Taschenrechner.
Genau.
Das heißt,
also
das
können die Zuhörer ganz zu Hause nachrechnen mit dem Taschenrechner. Das passt.
Mhm.
Man kann es auch mit ganz großen Zahlen machen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt 145 quadrieren will.
Mhm.
Da haben wir ja eben die Zahl 14
da
vorne.
Da jetzt aber drei Ziffern natürlich dann.
Genau, also dann immer die ersten, bis zu der 5.
Okay.
Mhm. Also dann rechne ich 14 mal den Nachfolger, also 14 mal 15.
Mhm.
Das sind 210.
Mhm.
Und hängen hinten noch hin noch die 25. Das heißt, wir wären bei 21.025. Also 210 wegen den 210 und die 25, die hinten hingehängt worden.
Also das wäre jetzt ein Rechentrick. Und den habt ihr vom Kopfrechen-Weltmeister
bekommen.
Eigentlich, Hanna, ist das doch ein ganz... einfacher Trick, der eigentlich doch eigentlich auch jedem Schüler eigentlich erklärt werden könnte,
ja,
oder?
Ja,
eigentlich ganz banal, weil jeder tippt heute wahrscheinlich mühselig ein, oder wenn du die Aufgabe jetzt jemandem stellst, der diesen Trick nicht kennt, der tut sich furchtbar schwer und rechnet stundenlang ohne
Ergebnis.
Ja, klar,
wenn ich jetzt zu irgendjemandem...
Und da gibt es so eine einfache, spannende Rechenlösung, müsste man jetzt eigentlich, sage ich mal, sagen, das müsste eigentlich auch in einem Schulmathematikbuch sogar drinstehen.
Ja,
oder?
Klar, das wäre schon vorteilhaft für die Schüler jetzt. Aber so... Es gibt noch viel mehr Tricks, die werden jetzt im Schulalltag nicht so den Schülern beigebracht, aber im Internet findet man ganz viele von solchen Rechentricks, wie das eigentlich viel einfacher wäre.
Das heißt, Hanna, dass eigentlich der Matheunterricht nicht vollkommen ist oder nicht sehr gut oder sagen wir mal nicht optimal ist, weil das, was du gerade beschreibst, hast du von einem Weltmeister im Kopfrechnen und letztendlich wäre das eigentlich etwas, ja, wo ich sage, das müsste man auch in der Schule gezeigt oder vermittelt bekommen, oder du sagst, man kann im Internet verschiedenes anderes auch nachblättern, und da denke ich auch, ja, Sapolat, warum erzählt er das dann nicht in der Schule? Eigentlich, da fehlt ja dann doch schon irgendwo, da fehlt ein bisschen was eigentlich.
Ja, in der Schule sind halt andere Sachen im Lehrplan.
Ja.
Und so mathematische Tricks haben wir jetzt noch nie in der Schule gelernt.
Mhm. Ja. Der Kopfrechen-Weltmeister, willst du ihn kurz nennen, wer das ist?
Ja, das war der Gerd Mitting.
Ah ja. Und da gibt es dann auch vergleichbare, wahrscheinlich Meisterschaften oder Weltmeisterschaften?
Ja, der war Weltmeisterschaften.
Aha.
Und hat da eben überzeugt. Der hat uns auch gezeigt, wie man zum Beispiel aus sechsstelligen Zahlen Quadrat- oder Kubikwurzel ziehen kann.
Oh ja.
Das war ganz kompliziert, aber weiß ich jetzt selber auch nicht mehr. Aber ich habe es aufgeschrieben zu Hause, und wenn ich das mal wieder wissen will, muss ich einfach nur das Schema.
Weil du es gerade sagst, das ist gar nicht lange her, an einem Samstagabend in einer Sendung, das war im Fernsehen, ARD, da war auch jemand, der Wurzel ziehen, vielleicht hast du das sogar gesehen, konnte.
Nicht.
Und der hat viel schneller die Wurzeln im Kopf gerechnet als jemand anderer, der dann das auf dem Taschenrechner getippt hat. Und derjenige, der auf dem Taschenrechner oder auf dem Tablet hat das, glaube ich, getippt, der hat, glaube ich, gerade in der Zeit 2 Ergebnisse erzielt. Und der Kopfrechner, der hat, glaube ich, 19 oder 20 erzielt.
Ja, ja, klar.
Also von daher wahrscheinlich auch, wenn du es gerade sagst, mit dem entsprechenden Trick,
hat
der natürlich
System.
Ganz anders rechnen können. Und so, wenn man das gesehen hat, und natürlich auch das Publikum war einfach gebannt oder war einfach fasziniert. Und natürlich, wenn es da wirklich dann gute Tricks gibt, dann erklärt sich das auch. Das heißt, diejenigen sind dann auch jetzt nicht völlig, sagen wir mal, jetzt Metagenies, sondern die wissen einfach, wie man es rechnet.
Die kennen
die
Vorgehensweise. Den Trick und
genau. Ja,
mit dem machen die es.
Ja. Verrat uns doch, wenn es irgendwo andere noch praktische Tipps gibt, vielleicht noch, was man sonst noch mit
Tricks,
wenn du es verraten magst, was
also
es dann noch Praktisches gibt.
Zum Beispiel, wie man den Wochentag eines ganz bestimmten Datums in Vergangenheit oder Zukunft berechnet.
Mhm.
Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt wissen will, was war denn der 7. Dezember 1963 für ein Wochentag. Gibt es ja auch ein bestimmtes System, das ist komplizierter, aber wenn man sich es aufschreibt und genau nach dem System rechnet, das sind 3-4 Rechenschritte, dann bekommt man eben den Wochentag raus.
Dann rechnen wir doch einfach mal
das,
nach.
Das kann ich nicht mehr. Also
ach
das,
so, ah ja, okay.
Da gibt es bestimmte Zahlen eben für jede.
Aha.
Man muss eben auch aufpassen, ob das Jahr ein Schaltjahr war oder nicht.
Ja.
Muss man eben wissen, wann ist denn ein Jahr ein Schaltjahr und wann ist es kein Schaltjahr. Mhm. Und am Ende bekommt man eben eine Zahl raus, die ist dann sozusagen charakteristisch für den Wochentag.
Mhm.
Also zum Beispiel wäre Montag jetzt die Zahl 2. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht.
Mhm.
Und genau, man muss eben bestimmte Rechenschritte machen. Aber da gibt es verschiedene Lösungswege, wie man das machen kann.
Mhm.
Da gibt es im Internet auch viele Seiten, wo das anders erklärt wird.
Mhm. Und du studierst in deiner Freizeit dann auch so viele Seiten und schaust dir das an?
Ja, klar, manchmal schaut man dann schon rein. Dann denkt man sich so, wäre doch cool, wenn man das könnte, so jetzt den Wochentag von dem Geburtstag von meiner Oma ausrechnen oder
genau.
So.
Genau, ja. Oder was, ja genau, was für ein Wochentag. Na gut, vielleicht weiß man es, ist man selber geboren.
Selber weiß man es meistens noch, aber so dann.
Mhm. Also auf jeden Fall, das ist ein praktischer Tipp irgendwo. Jetzt mit den Fähigkeiten, die du erlangst, hat es auch im Sinne von Memorieren was zu tun. Wir hatten ja kürzlich in der Plattform Simon Reinhardt, das ist der Gedächtnisweltmeister. Jetzt weiß ich nicht, sind das ähnliche auch irgendwo vielleicht Befähigungen, Simon Reinhardt hat zum Beispiel bei mir in der Sendung erzählt, dass er Weltmeister oder beziehungsweise Weltrekordhalter ist im Memorieren von Zahlen. Er konnte 80 Ziffern innerhalb von 16 Sekunden sich zum Beispiel einprägen. Das heißt, da gibt es ja auch bestimmte Techniken und auch bestimmte Methoden. Ich nehme an, das hat eine sehr große Nähe mit der Mathematik.
Eng verbunden, würde ich sagen.
Würdest du sagen, dass dann ein Mathematiker, so ein guter Mathematiker wie du, auch im Sinne von Gedächtnis auch sehr gut ist? Also wenn du jetzt eine Anzahl von Ziffern sehen würdest, würdest du dir die auch gut einprägen können?
Ja, also so, als ich damals eben auf dem Seminar war, gab es auch Leute, oder Mathe, die eben auch gewonnen haben und bis zur hunderten Nachkommastelle von Pi die Zahlen auswendig wussten oder so.
Ja.
Also solche Sachen sind schon auch... kann man sich vielleicht dann besser einprägen.
Mhm. Ohne jetzt in dem Fall mit Tricks zu arbeiten, sondern einfach, weil man dann einfach den Kopf auch schon so trainiert hat?
Ja, ich denke, Tricks können manchmal dabei sein, müssen aber nicht. Also zum Beispiel Telefonnummer kann ja auch jeder auswendig.
Wollte ich gerade sagen. Meine Mutter hat zum Beispiel heute noch aus ihrer Zeit, als sie mal bei der Post gearbeitet hat, eine Unzahl von Telefonnummern im Kopf. Ein laufendes Telefonbuch, könnte man fast sagen. Also wenn ich dir jetzt ein Telefonbuch hinlegen würde, du würdest ja auch gut Nummern einprägen können dann, oder?
Ja, ich denke, das würde ich schon hinbekommen.
Ohne Trick, sondern einfach, weil das dann auch ein Training ist und du einfach einen bestimmten irgendwo, so wahrscheinlich Denkmuster oder deinen Kopf irgendwo einen gewissen Denkmuster geschult ist.
Genau.
Ja.
Ja, würde ich schon sagen.
Aha, gut. Gibt es sonst noch irgendwie was Spannendes, was man von dem Wettbewerb oder von den Seminaren so irgendwo, was du so erzählen kannst?
Also bei den Bearbeitungen von den Aufgaben gibt es verschiedene Lösungsstrategien, die man machen kann. Da kann ich mal ein paar erklären.
Ja, sehr gerne. Einfach, dass wir auch verstehen, was überhaupt eine Lösungsstrategie jetzt irgendwo ist, wie man da vorgeht. Gerne.
Also ganz am Anfang... wir hatten ja vorher den Beweis mit den unendlich vielen Primzahlen. Da wäre es jetzt wichtig gewesen, systematisches Probieren, um Regelmäßigkeiten zu erkennen, um eben auf die Idee zu kommen, dass man eine neue Primzahl immer bekommt, wenn man alle bisherigen Primzahlen multipliziert und mit 1 addiert. Also auf solche Muster einfach systematisch aufschreiben, probieren, funktioniert dann schon irgendwann mal was. Wir hatten es eben schon, Sachverhalte in Zeichnungen oder Diagrammen darstellen, weil Veranschaulichen hilft unendlich bei solchen Sachen. Man kann auch ein Problem unter Verwendung von Variablen beschreiben. Das wird oft auch schon in der Schule gemacht, indem man eben ein Gleichungssystem aufstellt mit 2, 3 oder auch mehr Variablen. Gibt es dann auch Computersysteme, die deine Gleichung, aufgestellte Gleichung eben ausrechnen. Ganz wichtig bei zahlentheoretischen Beweisen sind auf jeden Fall Fallunterscheidungen. Wenn man irgendwas Beliebiges zeigen muss, muss man Fallunterscheidungen ganz oft machen, um eben die Vollständigkeit zu erlangen des Beweises. Also zum Beispiel sagen, ich betrachte jetzt den Fall, dass die Zahl n größer als 10 ist und ich betrachte den Fall, dass die Zahl n kleiner als 10 ist. Dann aber aufpassen, muss man auch den Fall betrachten, dass n gleich 10 ist. Also wirklich alles betrachten. Genau. Bei geometrischen Beweisen muss man in fast jeder Aufgabe vom Landeswettbewerb neue Hilfslinien einzeichnen. Also Hilfslinien, um eben konkurrente, gleichschenklige oder gleichseitige Dreiecke zu erlangen. Und von dem gleichseitigen Dreieck weiß man ja zum Beispiel schon Innenwinkelsumme. Jeder Innenwinkel ist ja 60 Grad im gleichseitigen Dreieck. Oder wenn man konkurrente Dreiecke hat, weiß man, das Dreieck ist genau dasselbe wie das Dreieck und dann kann man da schon irgendwie Sachen herleiten.
Na, ich glaube, wir spielen nochmal Musik zwischendrin, wenn ich das richtig sehe. Wir haben schon wieder längere Zeit gesprochen. Dann spielen wir nochmal kurz Musik und sind dann in circa 3 Minuten hier wieder zurück bei der Plattform. Radio Free FM zurück bei der Plattform mit dem Thema Mathematik und mein Studiogast ist die Hanna Neuhäusler. Ich habe gesagt, Olympiasiegerin, nein, aber Landeswettbewerbssiegerin in Mathematik. Sag mal, Olympiade in Mathematik, sowas gibt es noch nicht, oder?
Doch, Mathematik-Olympiade gibt es auch.
Ja.
Das ist ein anderer Wettbewerb. Ich glaube, also bayernweit ist er auf jeden Fall, der ist sogar über Bayern hinaus dann. Und zwar bekommt man da gibt es auch verschiedene Runden. Und man bekommt... Die Mathematik-Olympiade ist aber eine 2- bis 4-stündige Klausur, in dem man Aufgaben bearbeitet.
Wie ist das eigentlich so ein Überblick? Sind irgendwo wir Deutsche oder die Deutschen besonders gut in Mathematik, oder gibt es jetzt irgendwo bestimmte Menschen irgendwo in bestimmten Ecken der Welt, wo man besonders gerne Mathe macht oder die besonders gut in Mathe sind? Gibt es jetzt irgendwo spezielle, ja, irgendwo Leute, wo man weiß, die können besonders gut rechnen?
Also,
gibt es das irgendwie?
Chinesen oder Japaner, die waren auch stark vertreten bei diesem Seminar. Mhm. Die haben das vielleicht von Geburt an drauf oder wird auch mehr Wert drauf gelegt. Also die sind schon auch relativ vorne dabei, würde ich sagen.
Mhm. Und sonst die Deutschen?
Die Deutschen, ich weiß jetzt nicht, wie das weltweit aussieht, aber die, ja, ich denke mal schon, das ist auch ganz...
Ich meine, wenn du sagst, dass in diesen Seminaren dann doch auch 60 Bundes- Landesbeste dabei sind, zeigt ja doch, dass es dann auch gute Leute gibt und die an der Stelle dann auch gerne Mathe machen. Wie ist dann eigentlich so deine berufliche Perspektive? Möchtest du später mal Mathematikerin dann werden?
Ich habe jetzt noch 2 Jahre Schule eben, bis ich mein Abitur habe. Und danach habe ich vor zu studieren. Was, weiß ich nicht genau, aber Mathe ist auf jeden Fall dabei, was mich jetzt interessiert.
Ja. Und macht wahrscheinlich der Mathe-Leistungskurs, nehme ich mal sehr stark an?
Gymnasium muss man jetzt immer Mathe- und Deutsch-Leistungskurs haben.
Ja.
Und auch drin Abi machen.
Okay.
Das ist so festgelegt seit
Jahren
schon.
Das auf jeden Fall wirst du machen. Wenn du jetzt so mit den Befähigungen, die du hast, nochmal, weil ich das vorher auch verstanden habe, dass man viele Informationen vielleicht eben gar nicht erfährt, würdest du jetzt sagen, dass man einen Matheunterricht in der Schule eigentlich inhaltlich ein bisschen anders gestalten sollte, oder würdest du sagen, es ist so gut? Weil ich habe entnommen, dass du das ein oder andere auf dem Seminaren an praktischen Dingen gelernt hast. Beispielsweise, wir haben das Beispiel mit dem Wochentag gerade gehört. Ich bin sicher, es gibt auch noch andere Sachen, oder das Thema mit dem Quadratzahlen, das du erklärt hast, die wir vielleicht auch im Alltag sinnvoll verwenden könnten, wo man eigentlich sagt, da fehlt was, wo man sagen müsste im Schulsystem vielleicht auch in den Lehrplänen was angepasst werden, oder?
Ja, also ich denke, solche Mathe-Tricks wären für alle Schüler auch ganz interessant. So, aber ich denke, der Mathe-Lehrplan in der Schule ist jetzt vor allem aufgelegt, dass man eben bestimmte Sätze lernt oder bestimmte Graphen rechnet und so weiter. Und das, was wir im Unterricht lernen, ist schon auch wichtig jetzt für den Landeswettbewerb. Strahlensatz habe ich jetzt in beiden Jahren mal verwendet. Den haben wir eben auch in der Schule gelernt. Also klar, so Rechentricks wären schon auch mal schön in der Schule zu lernen, aber ich denke, der Lehrplan passt schon so ungefähr dann für auch jetzt Landeswettbewerbaufgaben.
Was ich öfter höre, was ich jetzt auch nicht beurteilen kann, viele sagen, die Menschen heute können viel, viel schlechter Kopf rechnen als die Menschen noch vor Jahren. Beispielsweise, du gehst auf den Markt einkaufen und beispielsweise meine Mutter ist da auch noch sehr gut im Kopfrechnen, die hat schneller zusammengerechnet und weiß, ob es stimmt, wenn ihr jetzt jemand an der Kasse irgendeinen Preis nennt, beim Bäcker oder so. Und dann kommt es öfter mal vor, dass meine Mutter A schneller ist, die beim Bäcker noch möglicherweise mit Bleistift oder mit einem Taschenrechner zusammenrechnet, oder falsch.
Das stimmt auf jeden Fall. Also Taschenrechner wird bei uns 7. Klasse, glaube ich, eingeführt, und es wird schon sehr viel Unnötiges jetzt auch mit dem Taschenrechner berechnet, weil man als Schüler denkt, es geht schneller, oder ja, in Klausuren oder so denkt man dann auch, man rechnet es lieber mit dem Taschenrechner, das ist dann auf jeden Fall ganz sicher, dass es so stimmt und nicht, dass man irgendeinen blöden Kopfrechenfehler drin hat und sich dann danach drüber eben aufregt.
Also was ich sagen will, weil ich auch gefragt habe, müsste mein unterrichtsmäßig was ändern. Du bist jetzt bestimmt im Kopfrechnen auch super schnell und gut und würdest sicherlich auch sofort merken, wenn der Bäcker dir was falsch berechnet. Also das ist eine sehr praktisch orientierte Rechenfähigkeit ja eigentlich. Und die Frage ist natürlich, ob man einfach in Zeiten von Taschenrechnen oder auch Computern einfach da im Kopf faul wird ein bisschen, ob man nicht an der Stelle auch mal vielleicht dann Computer oder Taschenrechner zur Seite legt, und ob überhaupt dann sinnvoll ist, einem Siebtklässler schon einen Taschenrechner zu geben, ist so die Frage.
Denke ich schon, dass es sinnvoll wäre oder dass man auch im Kopf fauler wird. Das Abitur wurde jetzt ja auch umgestellt. Ab nächstem Jahr gibt es eben einen Teil in Mathe, den man ohne Taschenrechner rechnen muss.
Oh ja.
Bis jetzt hat man eben alles mit Taschenrechner gerechnet.
Ah ja, das heißt, dann wird doch ein bisschen wieder verschärft, ein bisschen angezogen.
Kann man schon so sagen.
Ja.
Also.
Zum Beispiel, was mein Vater hat auch immer erzählt, er hat in seiner Schulzeit immer eine Formelsammlung. Damals gab es noch nicht Taschenrechner in der Form, nur Rechenschieber. Und die haben auch rechnen können. Die haben ja auch irgendwo Abitur gemacht und auch ist Ingenieur geworden und hat es auch zu was gebracht. Also jedenfalls, es geht schon irgendwo, auch ohne das. Ich meine, sowas wie eine Formelsammlung, gibt es das heute?
Formelsammlung haben wir noch nicht. Ja. In der 10. Klasse, ich weiß jetzt nicht genau, ob das später kommt.
Ja.
Wir müssen eigentlich alle Formeln parat haben im Kopf. Es sind aber gar nicht so viele und die meisten kann man sich auch herleiten.
So berühmte Formeln wie Mitternachtsformeln oder so, muss man das dann auch noch lernen als Schüler?
Die muss man im Kopf haben und eben auch im Mitternacht noch aufsagen können.
Ah ja, also auf das wird schon auch noch Wert gelegt.
Ja, ja, also solche Formeln hat, also die Mitternachtsformel, die haben wir in der 8. Klasse gelernt und die kommt immer wieder. Also gerade in unserer letzten Schulaufgabe haben wir die auch gebraucht.
Es war irgendwo zuletzt zu hören, dass irgendwo, glaube ich, eine Mathematik-Abitur-Aufgabe irgendwie zu schwer gewesen sein soll. Irgendwie
da gab es ein bisschen
Protest gab und Schwierigkeiten. Hast du das verfolgt oder hast du es mitgekriegt oder irgendwie hast du die Aufgaben gesehen?
Ich habe die Abituraufgaben nicht gesehen, aber mein Bruder hat Abitur geschrieben. Die Aufgabenstellungen waren vielleicht nicht ganz exakt gestellt. Bei der Stochastik könnte man sagen, aber es war auf jeden Fall machbar. Mhm. Also, ja, man hat es schon machen können. Es war vielleicht, es kann sein, dass es ein Tick schwieriger war, aber dafür war jetzt Deutschabitur relativ einfacher. So haben jetzt die diesjährigen Abiturienten gesagt. Mhm. Also so ganz genau kann man es in Mathe ja nicht immer mit demselben Niveau machen. Also es gibt halt mal eine Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist und mal ein bisschen einfacher.
Mhm. Wobei man ja auch sagt, das ist ein Unterschied in Bundesländern, unter Umständen auch einfach die Arbeit oder einfach auch die Anforderungen vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind.
Ja.
Das ist dann auch nicht so ganz einfach. Ja, also später, ich wollte mal zukommen mit der Befähigung Mathematiker. Gibt ja auch, glaube ich, einen Beruf eines Mathematikers. Wo kann man mit solchen Fähigkeiten dann unter Umständen Forschung oder wo kann man dann unter Umständen
also,
auch arbeiten?
Forschung, es gibt, wo wir damals auf dem Seminar waren und die Uni Würzburg besucht haben, gab es auch mathematische Forscher, wo wir 2-3 Vorträge hatten, die eben an mathematischen Problemen arbeiten, die eben auch in Wissenschaft oder Technik dann eben eingesetzt wurden. Mhm. Also gerade jetzt Computerprogramm entwickeln, damit man ein Gleichungssystem mit über 1000 Variablen ausrechnen kann, gibt es wahrscheinlich schon, aber mehr oder so, das gibt auch noch mathematische Problemstellungen, die eben noch nicht gelöst sind.
Oh ja.
Oder die manche, es gibt einen Mathematiker, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, der hat mal irgendwo in einem Buch vermerkt, dass man dies und dies ausrechnen kann. Mhm. Aber bis heute hat noch keiner herausgefunden, wie man das jetzt ausrechnen kann. Mhm. Selbst mit den hochmodernen Computersystemen und so weiter. Und da forschen Forscher gerade auch eben dran, aber auch mit Computer und allem, aber es wird ja an sich wird die Lösung vielleicht ganz einfach und ganz banal sein, weil der Mathematiker zu der Zeit ja nicht mal Computer hatte oder so.
Das heißt, also, auf dem Gebiet der Mathematik wird auch noch geforscht, müssen wir immer, sagen wir mal, Gleichungen offen, um es mal übertragen zu formulieren, und da kann man auch noch neue Erkenntnisse irgendwo dann gewinnen. Also es ist ein wissenschaftliches Betätigungsfeld.
Genau.
Kann es sein, dass wir irgendwo ganz neue Erkenntnisse mal irgendwann in der Mathematik haben und feststellen, dass das, was wir bisher gerechnet haben, vielleicht auch irgendwo gar nicht stimmt, oder?
Ja, könnte schon sein,
dass
sowas kommt. Wir rechnen jetzt ja zum Beispiel Mathematik im Zeno-System.
Ja.
Es gibt ja auch andere Systeme, wie man rechnen kann. Mhm. Es gibt auch ganz andere Gebiete, also wenn man sich in einem ganz anderen System aufhält. Mhm. Da war mal ein Mathe-Tag an der Universität Augsburg, da bin ich mit einem Freund aus Neuem hingegangen, den ich eben damals auf einem Seminar kennengelernt habe. Mhm. Da war auch ein Professor da, der auch forscht mit einem ganz anderen System. Das hat er uns damals versucht zu erklären, wir haben es aber nicht ganz kapiert, wie das System jetzt ist, aber auf jeden Fall sehr schwierig und aber auch hochtechnologisch. Also an sich war es schon logisch, dass man eben nicht nur in unserem System Zahlen und so rechnet, sondern es eben auch andere Systeme gibt.
Das bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Hanna, haben wir noch irgendwie einen Punkt, der irgendwie wichtig wäre, der noch so auch auf deinem Skriptum, das ist ein Skript ja auch vor dir liegen, draufsteht, dass du noch vergessen hast, was du noch dazu sagen möchtest?
Wer bei dem Landeswettbewerb mitmachen möchte, der kann ab dem ersten Schultag wieder in Bayern auf lwmb.de oder einfach Landeswettbewerb Mathematik Bayern in Google Suchleiste eingeben. Mhm. Und da gibt es Archiv mit bisherigen Aufgaben oder da wurden auch die neuen Aufgaben dann eben veröffentlicht. Und wer da versuchen will, sich mal dran zu probieren, kann die sich zu Hause ausdrucken und einfach mal drüber lesen und probieren. Mhm. Genau.
Sehr schön. Und wenn du jetzt in die Ferien gehst, dann ist erstmal mathefreie Zeit oder hast du...
Ich habe mich jetzt mit dem, Juri, den habe ich eben damals auf dem Seminar kennengelernt, ja. Habe ich mich jetzt für ein mathematisches Seminar angemeldet. Das dauert 10 Tage, ja. Findet in Sonthofen statt. Das ist vom QED-Verein, das ist der Mathematikverein. QED heißt Quad Erat Demonstrandum.
Hast du beweisen?
Genau. Ja. Und daher kommt eben der Name. Mhm. Er war da schon letztes Jahr, fand es ganz gut und jetzt gehe ich dieses Jahr mal mit. Mhm. Also... bisschen Mathe wird in den Ferien sozusagen schon gemacht.
Das ist super. Und ansonsten bin ich überzeugt, du wirst mal später eine große Mathematikerin. Das ist jedenfalls beeindruckend, was du mit deinen, du bist 15 Jahre hin.
Genau, noch 15 dieses Jahr, war
und
ich 16.
Das ist jedenfalls schon ganz toll, beeindruckend. Und ich wünsche dir auf jeden Fall im Bundeswettbewerb natürlich dann auch oder überhaupt natürlich für deine, deine Schulzeit ganz, ganz viel Erfolg. Und vielleicht gibt es ja irgendwo auf dem Bundeswettbewerb mal auch irgendwo was, dass man dich da dann
auszeichnet. Bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt.
Und du bist auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder bei uns eingeladen.
Ja.
Und ich würde sagen, wenn nichts mehr bei dir auf dem Platz steht, wir alles
passt
haben,
soweit.
Dann, Hanna, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns in der Plattform warst. Und dann war es das auch für heute. Und dann sagen wir Tschüss. Und ja, also mein Name ist Michael Trost und du bist die
Hanna Neuhösler.
Und das die Plattform für heute. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.